Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen heute Abend. Der Schweizer Pharmakonzern Roche meldet einen 5,5 Milliarden Franken Gewinn und einen Abbau von fast 5000 Stellen. Wir wollen wissen, wie das zusammenpasst. Dann der Blick auf den Abstimmungsbarometer. Ihr zeigt, dass die Steuergerechtigkeitsinitiative an Unterstützung verloren hat. Außerdem in der Sendung. Müslims Spiel mit den Vorurteilen und Klischees unterschiedlicher Kulturen. Und eine nahöstliche Schlüsselgeschichte, erzählt auf dem kleinen Balkon einer palästinensischen Familie im israelischen Haifa. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Ursula Furgler, sie hat den Nachrichtenüberblick.
Der Basler Pharmakonzern Roche baut weltweit 4.800 Stellen ab. In der Schweiz trifft es 530 Arbeitsplätze, weitere rund 250 werden verlagert, innerhalb der Schweiz, aber auch ins Ausland. Stark betroffen sind die Standorte Basel und Burgdorf im Kanton Bern. Roche-Konzern Severin Schwan begründet den großen Stellenabbau so.
Wir sind weltweit mit wesentlich schärferen Rahmenbedingungen konfrontiert. Wir sehen großen Preisdruck, vor allem in den USA und in Europa. Und wir hatten kürzlich auch Rückschläge in unserer Produktepipeline.
Zum Beispiel sind bei einem Diabetes-Medikament kurz vor der Zulassung Probleme aufgetaucht. Der Konzern kämpft zudem immer noch mit der Integration der US-Tochtergesellschaft Genentech. 10 Tage vor der Abstimmung vom 28. November hat die Steuergerechtigkeitsinitiative der SP an Rückhalt verloren. Dies zeigt das neueste Abstimmungsbarometer, welches das Forschungsinstitut GFS Bern für die SAG erstellt. Demnach sind noch 46 der Befragten für die Initiative. Das sind 12 Prozentpunkte weniger als noch vor einem Monat. 39% sind gegen die Initiative der SP, 15% sind noch unschlüssig. Bei der Ausschaffungsinitiative der SVP liegen die Befürworter noch deutlich vorne. 54% der Befragten sind für das Volksbegehren und 43% sind für den Gegenvorschlag von Bundesrat und Parlament. Doris Leuthardt, die neue Vorsteherin des Umweltdepartements, reist selbst an den UNO-Klimagipfel in Cancun. Sie hat damit ein Angebot ihres Vorgängers Moritz Leuenberger ausgeschlagen, die Schweizer Verhandlungsdelegation in Mexiko anzuführen. Die Schweiz wird sich am Gipfel Anfang Dezember bereit erklären, ihren Treibhausgasausstoß bis 2020 um 20% zu senken im Vergleich zu 1990. Zugleich will sich Leuthardt dafür einsetzen, dass ein Gleichgewicht gefunden wird zwischen den Verpflichtungen für Industrie- und Schwellenländer. Nach den großen politischen Parteien ist auch die Swisscom Opfer eines Hackerangriffs geworden. Der Telekom-Konzern hat vorsorglich den Zugang zur Aktualisierung von Internetseiten abgeschaltet, um ein Sicherheitsleck zu beheben. Seit dem letzten Freitag können mehrere hundert Kunden, die ihren Internetauftritt über Swisscom betreiben, ihre Seiten nicht mehr aktualisieren. Die Störung ist noch nicht behoben, wie eine Swisscom-Sprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur SDA bestätigte. Die Bündner Regierung will die politischen Strukturen des Kantons vereinfachen. Der Kanton Graubünden sei mit 180 Gemeinden, 39 Kreisen, 11 Bezirken und 13 regional überstrukturiert. Die Regierung schlägt eine Gemeinde- und Gebietsreform vor. Die Zahl der Gemeinden soll längerfristig von 180 auf rund 50 verringert werden. Für die mittlere Ebene zwischen Gemeinde und Kanton sollen 5 bis 8 Regionen geschaffen werden. Kurz vor dem Besuch von Bundesrat Johann Schneider Ammann in Rom hat der italienische Finanzminister Giulio Tremonti in Brüssel EU-Staaten kritisiert, die mit der Schweiz bilaterale Steuerabkommen abschließen. Sie schadeten einem gemeinsamen Vorgehen auf EU-Ebene, so Tremonti.
A lot of countries are trying to draft bilateral tax treaties with Switzerland. And this is my opinion is completely out of the spirit of the directive. I cannot accept that a European directive violated by bilateral conventions.
Weiter möchte der italienische Finanzminister, dass die Steuerabkommen, welche Deutschland und Großbritannien mit der Schweiz verhandeln wollen, überprüft werden. Die beiden österreichischen Investoren Ronny Petzig und Georg Stumpf haben bei ihrem Engagement beim Industriekonzern Sulzer das Börsenrecht verletzt. Das hat das Bundesverwaltungsgericht festgehalten und damit einen Entscheid der Finanzmarktaufsicht FINMA zum größten Teil gestützt. Petzig und Stumpf hätten nicht fristgerecht gemeldet, dass sie als organisierte Gruppe einen Anteil an Sulzer von 5 und später 10% erlangt hatten. Strafrechtlich ist die Angelegenheit bereinigt. Das Finanzdepartement stellte das Verfahren bezüglich Sulzer ein gegen die Zahlung einer Wiedergutmachungssumme. In den nächsten 10 Jahren müssten rund 200 Milliarden Euro in neue Strom- und Gasnetze in Europa investiert werden. Das sagt EU-Energiekommissar Günther Oettinger. Vermutlich könne nur etwa die Hälfte davon durch Unternehmen finanziert werden. Die anderen 100 Milliarden müssten also aus öffentlichen Mitteln aufgebracht werden. Die neuen Energienetze seien nötig, weil Wind- und Sonnenenergie nicht dort produziert werden könnten, wo die meiste Energie verbraucht werde. In Deutschland hat Innenminister de Maizière landesweite Sicherheitsmaßnahmen gegen Terroranschläge angekündigt. Unter anderem werde die Polizei in Flughäfen und Bahnhöfen präsenter sein. Auch Personenkontrollen an den Schengen-Grenzen seien je nach Lage möglich. De Maizière begründete die Maßnahmen mit konkreten Hinweisen, dass Islamisten Ende November Anschläge in Deutschland planten. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.495 Punkten plus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.031 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 34,15 gehandelt, der Dollar zu 98,95 Rappen. Das Wetter. Morgen Vormittag ist es in der Ostschweiz und in Graubünden noch ab und zu sonnig, sonst ist es meist stark bewölkt, stellenweise fällt Regen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1200 Metern. Die Temperatur liegt im Norden bei 6 Grad, im Süden bei 10 Grad. Am Freitag ist es zuerst noch dicht bewölkt, vor allem in Graubünden fällt noch Regen und Schnee. Tagsüber wird es zeitweise sonnig bei 6 Grad im Norden und 10 Grad im Süden.
Der Stellenabbau in Zeiten saftiger Gewinne. Mit diesem Rezept will sich der Pharma-Multi Roche fit machen für die Zukunft. Die Aufholjagd kurz vor dem Ziel. Die Gegner der Steuergerechtigkeitsinitiative können wieder hoffen. Die Schatten der Vergangenheit. Frankreichs Präsident Sarkozy wird mit alten Vorwürfen wegen einer Schmiergeldaffäre neu konfrontiert. Der charmante Provokateur von Bern. Semi Yafsaner alias Müslüm holt sein Publikum dort ab, wo es empfindlich ist, bei den Vorurteilen. Und wenn Palästinenser in Häusern von vertriebenen Palästinensern wohnen. Eine Geschichte mit viel Symbolkraft. Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieres. Diese Sendung gibt es auch als Podcast für unterwegs ab 19 Uhr unter echo.dieres.ch. Stellenabbau trotz Milliardengewinnen. Der Basler Pharmakonzern Roche will also in den nächsten beiden Jahren weltweit 4.800 Stellen streichen. In der Schweiz werden das Werk in Burgdorf geschlossen und insgesamt 530 Stellen eingespart. Die Arbeitnehmervertretungen reagieren mit Unverständnis. Das Ganze sei eine Gewinnmaximierung auf Kosten des Personals. Roche selber rechtfertigt sich. Man müsse handeln, um im weltweiten Wettbewerb bestehen zu können. Zunächst die Fakten und Reaktionen darauf von Thomas Oberer.
Für Roche-Chef Severin Schwan ist das Sparprogramm, mit dem Roche die Kosten um 2,4 Milliarden Franken pro Jahr senken will, unumgänglich. Die Pharmaindustrie stehe immer stärker unter einem Preisdruck. Die Politik versuche, die steigenden Gesundheitskosten zu dämpfen, was auch auf die Gewinne von Roche drücke. Deshalb müsse Roche handeln, sagt Schwan.
Wir sind weltweit mit wesentlich schärferen Rahmenbedingungen konfrontiert. Wir sehen großen Preisdruck, vor allem in den USA und in Europa. Und wir hatten kürzlich auch Rückschläge in unserer Produktepipeline.
Dass bei Roche Stellen abgebaut werden sollen, das war zwar bekannt, seit die Roche-Spitze Anfang September ihr Sparprogramm mit dem Namen Operational Excellence angekündigt hatte. Trotzdem, dass es jetzt weltweit so viele Stellen sind, stößt bei der Gewerkschaft Unia auf Unverständnis, sagt Corrado Patini.
Es ist inakzeptabel, dass trotz dieser fantastischen Gewinne, die Roche ausweist, Roche jetzt zum Kahlschlag ansetzt und weltweit 4.800 Stellen streicht.
In der Schweiz werden verteilt über die nächsten zwei Jahre insgesamt 530 Stellen abgebaut. Besonders hart trifft es den Standort Burgdorf. Die dortige Diabetesforschung soll nach Mannheim verlagert werden. Die Produktion in Burgdorf soll verkauft werden. Roche-Chef Schwan sagt, er sei sich bewusst, dass dies für die Mitarbeiter in Burgdorf eine schwierige Situation sei. Aber die Kosten hätten gegen Burgdorf gesprochen.
Wir planen, den Standort zu schließen. Wir glauben, dass es für die langfristige Geschäftsentwicklung sehr wichtig ist, dass wir die Synergien an unserem globalen Zentrum in Deutschland nutzen.
Das Aus für den Standort Burgdorf sei ein schwerer Schock, sagt Stadtpräsidentin Elisabeth Zech.
Das ist ein riesiger Einschnitt für unsere Stadt und vor allem sind es Arbeitsplätze, die eigentlich als sehr sicher galten, oder? Man geht davon aus, Roche mit diesen schwarzen Zahlen, Roche ist doch krisenresistent.
Mit dem Sparprogramm will Roche vor allem im Vertrieb und in der Produktion Kosten senken. Bei der für eine Pharmafirma wichtigen Forschung setzt Roche den Rotstift hingegen kaum an. Sie soll weiterhin das Kernstück des Konzerns bleiben. Das obwohl oder vielleicht auch gerade weil Roche in letzter Zeit einige Rückschläge bei neuen Produkten hinnehmen musste. Birgit Kuhlhoff, Pharmaanalystin bei der Privatbank Rahn und Bodmer, ist deshalb zuversichtlich für die Zukunft von Roche.
Der Konzern hat weiterhin gute Chancen, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Allerdings ist der Erfolg natürlich nicht nur von Roche abhängig, sondern auch von der Qualität der Produkte. Und das lässt sich natürlich erst beurteilen, sobald die Forschungsstudien abgeschlossen sind.
Was den Stellenabbau betrifft, ist noch vieles offen. Roche-Chef Severin Schwan konnte heute noch nicht sagen, wie viele Entlassungen es geben werde. Roche wolle versuchen, den Abbau sozialverträglich zu gestalten, das heißt wohl möglichst mit Frühpensionierungen und den natürlichen Abgängen. Das fordert auch Roland Frank vom Roche-Angestelltenverband.
Wir erwarten natürlich, dass es zu fairen Verhandlungen kommt, dass auch die Ergebnisse fair sind für alle tragbar. Man muss natürlich immer beide Seiten im Auge behalten, auch die Firma, nicht nur den Mitarbeiter. Aber wir legen natürlich unseren Fokus auf den Mitarbeitenden und hoffen, dass es hier eben zu vernünftigen und fairen Konditionen kommt.
Bei den Roche-Mitarbeitern stoßen die Pläne also noch auf Skepsis. Ganz anders sieht dies aus bei den Anlegern. Denn werden Stellen abgebaut und Kosten gespart, so treibt dies die Aktienkurse nach oben. Die Roche-Titel legen auf jeden Fall heute um knapp 1,5% zu.
Soweit Thomas Oberer. Ich bin jetzt verbunden mit Evelyn Kobler, auch von unserer Wirtschaftsredaktion. Frau Kobler, dieser massive Stellenabbau und der 5,5 Milliarden Gewinn im ersten Halbjahr, wie passt das in Ihren Augen zusammen?
Ja, auf den ersten Blick will das wirklich nicht so richtig zusammenpassen, aber Roche steht durchaus unter Druck. Es zeichnet sich eine Durststrecke ab beim Konzern, was neue Produkte betrifft, die auf den Markt kommen sollten. Eine Durststrecke, wie sie übrigens Novartis, der andere Basler Pharmakonzern, erst gerade hinter sich gebracht hat und jetzt aber wieder auf Kurs gekommen ist, sehr eindrücklich. Das sieht natürlich auch Roche-Chef Severin Schwan, dass es da ein Loch gibt bei den neuen Medikamenten. Er agiert nun proaktiv, wie er selber sagt, eben einerseits wegen dieser Durststrecke, aber schon auch, weil er gesehen hat, dass einfach allgemein auch das Umfeld für Pharmakonzerne deutlich schwieriger geworden ist.
Das Umfeld wird schwieriger, höre ich da. Gehört dazu der staatliche Kostendruck, der größer wird? Sind die fetten Jahre für die Pharmafirmen vielleicht einfach vorbei wegen dieses Drucks?
Also die ganz, ganz fetten Jahre, die könnten schon vorbei sein. Trotzdem lässt sich natürlich mit Medikamenten weiterhin Geld verdienen. Schauen Sie, die Bevölkerung wird älter, chronische Krankheiten spielen eine große Rolle. Diabetes, Blutdruck, Krebs, Fettleibigkeit, hier spielen neue Medikamente, sind nach wie vor gefragt. Und klar ist allerdings, dass eben die Anforderungen an solche neue Medikamente, die sind gestiegen von Seiten der Behörde. Die schauen genau hin, was ist der Zusatznutzen und wie hoch muss der Preis wirklich dafür sein. Das heißt, die Branche kann es sich einfach nicht mehr leisten, so wie vielleicht früher, ineffizient zu sein. Und in diesem Zusammenhang sind eben auch die Sparübungen zu sehen, nicht nur die heute von Roche, auch Merck, Pfizer, die amerikanischen Branchenführer haben schon Sparprogramme durchgezogen. Auch bei Novartis ist Sparen ein Thema, also durchaus überall in der Branche.
Aber dieser Kostendruck, der staatliche Kostendruck, der kommt vor allem aus der westlichen Welt, während doch in vielen anderen Gebieten, Asien, Afrika, ein Aufholbedarf da ist in der medizinischen Versorgung. Da könnte ich mir vorstellen, dass sich diese beiden gegenläufigen Effekte gegenseitig eben aufheben.
Ja, aufheben, soweit ist es eben noch nicht. In Schwellenländern, da haben Sie schon recht, da boomt das Medikamentengeschäft. Umsatzwachstum von 10, 20, auch 30% pro Jahr sind da durchaus möglich. In Brasilien, Indien, China und all diesen Ländern. Aber das Hauptgeschäft, den großen Teil des Umsatzes, den machen eben die Pharmakonzerne nach wie vor in Europa und den USA. Roche und Novartis, da sind es etwa 60-70% des Umsatzes, die eben in Europa und in den USA nach wie vor gemacht werden. Und dort ist der Kostendruck ganz klar gestiegen. Nehmen Sie das Beispiel Schweiz. Hier musste die Branche, die Pharmabranche, sicher auch schon mehrere hundert Millionen Franken an Einsparungen bei den Medikamentenpreisen von den Behörden abringen lassen. Also da ist schon einiges in Bewegung.
Wir haben vorher Severin Schwan gehört, den Roche-Chef. Er hat andere Gründe genannt für den Stellenabbau, nämlich Rückschläge in der Produktepipeline, wie er sich ausdrückte, also bei der Lancierung von neuen Medikamenten nach oft jahrelanger Forschung. Wie ist das zu werden? Ist das einfach ein Versagen von Roche, diese Rückschläge in der Produktepipeline, oder muss man vielmehr sagen, naja, Pech gehabt, das gibt es in dieser Branche?
Ja, ich würde tendieren, Pech gehabt, das gibt es in der Branche. Pharmageschäft ist ein riskantes Geschäft und da wird 8-10 Jahre lang an einem einzigen Medikament geforscht und man weiß, wenn man beginnt, nicht, was am Ende rauskommt, ob wirklich ein Medikament rauskommt. Rückschläge sind möglich und da ist halt wirklich Pech, wenn dann diese Rückschläge, Nebenwirkungen oder erhoffte Wirkungen, die ausbleiben, erst kurz vor der Zulassung eines Medikaments, also ganz am Ende dieses langen Forschungszykluses, entdeckt werden, wie das eben bei Roche jetzt jüngst der Fall war. Das hat dann Folgekosten, im Beispiel von Roche zum Beispiel. Da wurden schon ganze Marketingteams und Verkaufsmannschaften aufgebaut für neue Produkte, die jetzt eben nicht auf den Markt kommen wie geplant oder noch nicht kommen. Das erklärt einen Teil des Stellenabbaus bei Roche und da war also schon auch Pech mit im Spiel.
Roche hatte insgesamt 50 Milliarden, also einen Riesenbetrag, ausgegeben für die Übernahme von Genentech und sagt jetzt damit, also mit diesem großen Betrag und dem Zusammenführen auch von zwei Kulturen, habe der Stellenabbau nichts zu tun. Ist das glaubwürdig?
Ja, da muss man schon sagen, man hat bisher noch nicht gesehen, dass da diese amerikanische Tochterfirma, die Roche ganz übernommen hat, groß integriert worden wäre in den gesamten Konzern. Dabei gibt's ja in der Regel Doppelspurigkeiten, wenn sich eben zwei Firmen zusammenschließen, die dasselbe tun. Da scheint es also schon so, diese Doppelspurigkeiten, die werden erst jetzt mit diesem Stellenabbau und dieser Reorganisation wirklich beseitigt. Dann hat Roche natürlich auch einen Schuldenberg angehäuft, um eben diese Übernahme finanzieren zu können. Das setzt natürlich Roche zusätzlich unter Druck und das dürfte also schon auch eine Rolle gespielt haben beim heutigen Sparprogramm von Roche.
Die Einordnung des großen Stellenabbaus bei Roche. Danke nach Zürich, Evelyn Kobler. Die Gegner der Steuergerechtigkeitsinitiative sind im Aufwind. Wäre bereits am letzten Wochenende über die Vorlage entschieden worden, hätten aber immer noch mehr Leute dafür gestimmt als dagegen. Nur die Stimmung ist am Kippen. Das zeigt die zweite Umfrage des Forschungsinstituts GFS Bern im Auftrag der SAG-SSR ID Suisse. Weniger klar ist der Trend bei der Ausschaffungsinitiative. Dort hat der Gegenentwurf leicht zugelegt, doch die Initiative liegt weiterhin vorne. Inlandredaktor Christian von Burg.
Vor einem Monat sorgten die Umfragewerte zur Steuergerechtigkeitsinitiative bei der Linken für Zuversicht. Die Initiative fand damals Zuspruch bei 58% der Befragten. Jetzt hat der Wind gedreht. Nur noch 46% sind für ein Ja. Die Gegner holen auf, sagt Studienleiter Claude Longchamp vom Forschungsinstitut GFS Bern.
Der Trend geht Richtung Nein, eindeutig. Am Anfang waren auch noch recht viele Bürgerliche für diese Initiative. Zwischenzeitlich ist die Botschaft, das schadet der Wirtschaft, das schadet dem Steuerwettbewerb, im bürgerlichen Lager gut angekommen. Die bürgerlichen Anhänger FDP, CVP und SVP sind mehrheitlich in Nein.
Im Verlauf des Abstimmungskampfes ist die Zustimmung zur Initiative also gesunken. Wie praktisch immer bei Initiativen. Die Forderung, für Reiche in der Schweiz solle überall der gleiche Mindeststeuersatz gelten, ist in der Deutschschweiz nicht mehr mehrheitsfähig. Und auch in der Romandie findet sie gemäß Umfrage nur noch eine knappe Mehrheit. Dass Höchstverdiener die Initiative ablehnen, leuchtet ein. Überraschend ist hingegen, dass auch bei den untersten Einkommensklassen die Skepsis wächst. Dabei wären die Geringverdiener von der Initiative überhaupt nicht betroffen, sagt Longchamp.
Doch ist die Angst, dass man dann doch noch mehr Steuern bezahlen müsse, wenn die Reichen weggehen, vor allem hier auch eingefahren. Man hat angespannte Haushaltsbudgets mit Krankenkassenprämien, mit Steuern. Man will auf keinen Fall eine Veränderung riskieren.
Obwohl die Gegner im Aufwind sind, keine Seite hat derzeit eine Mehrheit. Gut möglich, dass am Ende das Ständemehr den Ausschlag gibt. Aber dazu kann die Studie keine Prognosen machen. Ganz anders präsentiert sich das Bild bei der zweiten Abstimmungsvorlage. Bei der Ausschaffungsinitiative gibt es kaum Verschiebungen zwischen der ersten und der zweiten Befragung. Die Initiative findet mit 54% immer noch eine absolute Mehrheit und der Gegenentwurf hat nur leicht zugelegt. Hier fehlten die Stimmen der Linken, sagt Longchamp.
Wenn die ganz auch für den Gegenvorschlag stimmen würden, also die linke Opposition sich auflösen würde, dann würde das etwa 10% Verschiebung bedeuten. Das könnte dem Gegenvorschlag noch den Durchbruch bringen.
Wahrscheinlich ist dieses Szenario aber nicht. Denn die Linke ist gespalten in der Frage, ob sie Nein oder Ja sagen soll zum Gegenvorschlag. Ein Meinungsumschwung hat dagegen bei den Parteigängern der FDP stattgefunden. Sie sind im Unterschied zur letzten Umfrage jetzt deutlich für den Gegenvorschlag. Nein sagt hingegen die Mehrheit der parteiungebundenen Befragten. Sie und die Anhänger der SVP sind bisher am wenigsten entschieden, ob sie überhaupt abstimmen wollen. Würden sie dies aber tun, so hätte dies klare Auswirkungen, sagt Longchamp.
Wenn die Beteiligung ansteigen würde auf beispielsweise 50 oder über 50%, so würde das eindeutig der Initiative nützen.
Mit Blick auf den gegenwärtigen Stand der Umfragewerte hat die Ausschaffungsinitiative also gute Chancen, am 28. November angenommen zu werden.
Christian von Burg zum GFS-Abstimmungsbarometer. Befragt wurden übrigens 1200 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in der Schweiz. Der Fehlerbereich der Studie liegt bei 3 Prozentpunkten. Hier im Echo der Zeit von Schweizer Radio Dires geht es weiter mit 2 Besuchen bei Müslüm in Bern, dem schweizerisch-türkischen Improvisationskünstler. Und auf dem kleinen Balkon der palästinensischen Familie Rafah im israelischen Haifa. Der muslimische Alltag bei uns verläuft meist unspektakulär und das zeigen wir in einer Serie hier im Echo der Zeit. Aber häufig prägen Vorurteile das Verhältnis zwischen den Kulturen und sie dominieren auch die öffentliche Debatte, wie jene, die seit der Anti-Minarett-Initiative vor einem Jahr läuft. Es sind genau diese Vorurteile und Klischees, bei denen sich Müslim für seinen Türk-Pop und Parodien bedient. Damit ist er quasi über Nacht schweizweit bekannt geworden. Müslüm, das ist der 30-jährige Berner Semi Yaf Saner. Dominik Meyer hat den Sohn türkischer Gastarbeiter getroffen.
Wenn ich durch die Stadt laufe zum Beispiel, bekomme ich Komplex über, dann schaue ich links nach rechts. Entschuldigung, haben Sie mich angeschaut? Ah, wegen meinem farbigen Anzug. Ah gut, dann ist alles Paletti, Ihr neue Schwander.
Er ist aggressiv, er hat Komplexe. Müslüm, dieser Türke mit Schnauz, pinkfarbenem Anzug und dem linkischen Grinsen. Semi Yaf Saner, sein Schöpfer dagegen, ist der typische städtische 30-Jährige. 3 Tage Bart, enges T-Shirt, eine Wollmütze als modisches Accessoire. Ein Türke, hier geboren, integriert, würde man sagen. Und Müslüm?
Die Ausgangslage steht, dass er alle Attribute besitzt. Für dem Gefühl von bösen Ausländern, kriminell, nicht integriert, dann wird er alles gerecht.
Sagt Semi Yaf Saner über Müslüm. Vor 2 Jahren schuf er die Figur für das Berner Alternativradio Rabe.
Müslüm, der Mann mit dem Telefonscherz.
Müslüm, der Mann mit dem Telefonscherz. er bewirbt sich um eine Stelle bei der Polizei.
Ist es ein Problem, wenn ich bin im Strafregister?
Ja, das ist ein Problem. Was hat er denn?
Ja, wenn ich Tankstelle überfalle.
Ach,
aber ich war jung, ich war jung und dumm. Ich bin jetzt alt und noch dümmer. Ich will wieder Integration in das System.
Bei der Polizei ist es halt einfach schwierig, wenn er so etwas hat gemacht.
Jeder Mann hat eine zweite Chance bekommen. Ich habe mich schon entschuldigt bei diesen Leuten.
Müslim provoziert und ruft Vorurteile ab, die in den meisten Leuten schlummern. Allein dieser Name... Müslim habe er wegen der Ü gewählt, sagt Semi Yafsaner. Doch er weiß, bei Müslim klingt rasch einmal auch Muslim mit.
Klar, ich meine, es hat noch ein bisschen mehr Zündstoff. Die Religion ist schon recht nach.
Mehr Zündstoff für die Telefonscherze. Zum Beispiel, als Müslim vergeblich versucht, Samenspender zu werden.
Das heißt, Sie nehmen keine türkische Samenspender?
Normalerweise nicht, nein.
Und Sie hören schon in meiner Stimme, dass mein Same nichts wert ist,
nein,
oder was?
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Sie haben meine Samen beleidigt.
Als Müslim spitzt Semi Yafsaner zu. Er greift zu allen Klischees und stellt seinen Opfern kleine Fallen.
Sobald ich spüre, dass irgendwie so ein kleines Anzeichen von Rassismus vorhanden ist, probiere ich dort zu angreifen. Obwohl die Person nicht rassistisch ist. Aber es ist irgendwie auch noch interessant, wenn sich dann die Person eben rassistisch ertappt fühlt und sich dann einfach entschuldigen und «Oh, jetzt habe ich etwas Falsches gesagt» und der Müslim nützt es dann aus, oder?
Willst du mich schikanieren? Entschuldigung, was hast du gesagt?
Müslim, die Kultfigur. Im Internet wurden seine Telefonscherze hunderttausendfach angeklickt. Eine kommerzielle Radiostation warb Semi Yafsaner nach Zürich ab. Warum dieser Erfolg? Vielleicht, weil er zwei Kulturen kennt. Die Schweizer Mentalität, dieses neutrale Ding in der Schweizer Art, wie er sagt. Und dazu die türkische Mentalität, die Kunst auch zu improvisieren. So trifft Müslim die wunden Punkte und bei aller Provokation verströmt er doch einen rohen Charme.
Ich weiss nicht, was es bei den Leuten auslöst, was es dann auch für einen Einfluss auf ihr tagtägliches Leben hat. Ich denke aber, im Grossen und Ganzen ist es eine positive Sache. Die wirkt zu 99,99% nur positive Feedbacks.
Schweizer, Ausländer, auch die Eltern von Semi Yafsaner mögen Muslim.
Meine Absicht ist es, dass sie eigentlich hören, dass wir nicht weit voneinander weg wären. Dass eigentlich der Mann, der ein Testosteronspiegel hat wie ein Koala-Bär, dass der etwas Liebes an sich hat, erstaunlich Mensch ist.
Hier spricht der politische Semi Yafsaner, der Rebell, der nach der Schule jobbte, statt eine Lehre zu machen. Er, der wie die meisten Schweizer nur auf dem Papier einer Religion angehört. Vom muslimischen Glauben und manchen Traditionen seiner Eltern hatte er sich früh abgewandt.
Ich habe mich sehr schnell gelöst von all diesen Ansprüchen, die ich so gerecht werden soll. Dass ich irgendwie eben eine Türkin heiraten soll. Oder das Religiöse und so. Ich habe mir dort so probiert, meine eigene Meinung zu machen. Auf einer Seite habe ich meine Eltern dadurch enttäuscht.
Auf der anderen Seite habe er nur so seinen Weg gehen können. Die alternative Kulturszene in Bern hat ihn geprägt, das Milieu der Reitschule. Semi Yafsaner will unabhängig sein, sich ja nicht einengen lassen. Auch deswegen kündigte er im Frühling seinen Job beim Radio. Müslim lebte weiter mit dem Song für die Reitschule. Da singt und tanzt er gegen den Mann von der jungen SVP an, der die umstrittene Kulturstätte schließen wollte.
Als Müslim, als Urtürk, habe ich mir zur Aufgabe gemacht, mit dem konservativ Urschweizer Erich Hess den Kampf aufzunehmen.
Erich, warum bist du so? Hast du keine Herzen? Hast du keine Liebe bekommen?
Die Reitschüler gewannen die Abstimmung. Parteien und Verbände klopften an, wollten Müslim für Kampagnen gewinnen. Semi Yafsaner hat abgelehnt. Er arbeitet am nächsten Müslim-Song und will sich nicht von der Politik vereinnahmen lassen. Wohl deshalb lässt er zum Schluss lieber Müslim sprechen.
Politik überlasse ich denen, die immer noch denken, man kann gewisse Probleme mit Politik lösen. Ich werde den Leuten weiterhin viel Liebe geben, über menschliche Sachen reden, damit der Hansuri wieder mal ein Kebab ist.
Müslim alias Semi Yafsaner. Dominik Meyer hat den schweizerisch-türkischen Kulturenkünstler porträtiert. Frankreichs Präsident Sarkozy hat seine Rentenreform unter Dach, seine Regierung umgebildet und der Nation die Zusammenstellung seiner Mannschaft erklärt. Doch bereits kündigt sich neues Ungemach an. Eine alte Geschichte droht ihn einzuholen, eine Geschichte, bei der es um Waffengeschäfte im großen Stil und viel Schmiergeld geht. Aus Paris, Rudi Mäder.
Frankreich verkaufte in den 90er Jahren eine Reihe von Unterseebooten des Typs Agosta nach Pakistan und, wie damals üblich und auch nicht verboten, flossen dabei auch Schmiergelder. Das Heikle daran war, ein Teil dieser Schmiergelder floss zurück nach Frankreich als sogenannte Retrocommission. Dieser Verdacht, der schon lange besteht, wird jetzt durch den früheren Verteidigungsminister Charles Mignon bestätigt. Konkret geht es um den Vorwurf, solche Retrokommissionen seien in die Wahlkampfkasse von Edouard Balladur geflossen, der im Jahr 1995 für das Amt des Präsidenten kandidierte. Bekannt an der Sache, Nicolas Sarkozy amtierte zur Zeit der Waffengeschäfte mit Pakistan als Budgetminister und spielte bei der Bezahlung von Schmiergeldern oder von Vermittlungsdiensten, wie man es nannte, eine Schlüsselrolle. Deshalb fürchte Sarkozy diese Geschichte wie der Teufel das Weihwasser. «L'affaire qui fait peur au président» titelte etwa das Wochenmagazin L'Express schon im Frühling. Bisher haben alle Beteiligten im Lager von Edouard Balladur den Vorwurf zurückgewiesen, doch jetzt erhält er durch die Aussage des früheren Verteidigungsministers eine neue Qualität. Am 8. Mai 2002 wurde in Karachi ein Anschlag auf einen Bus der Direction de Construction Navale durchgeführt. Lange meinte man, der Anschlag gehe auf das Konto von Al-Qaida. Doch Olivier Morris, der die Opfer vertritt, ist überzeugt, es handle sich um eine Vergeltungsmaßnahme der Pakistanis, weil Frankreich die versprochenen Schmiergelder nicht voll bezahlt habe.
Il a stoppé le versement de ces commissions du fait de l'existence de rétrocommissions illicites.
Der Verteidigungsminister habe die Schmiergeldzahlungen an Pakistan eingestellt, denn inzwischen hatte Jacques Chirac die Präsidentenwahl gewonnen und auch er hatte Verdacht geschöpft, ein Teil dieser Retrokommissionen seien in die Taschen seines Konkurrenten geflossen. Die französischen Behörden verweigerten bisher alle Auskünfte über die Einzelheiten des Waffenhandels mit dem Hinweis auf das Staatsgeheimnis. Jetzt fordert Maître Olivier Morris, dass endlich die Wahrheit ans Licht komme.
Que le président Sarkozy arrête de mentir aux familles des victimes, alors que nous sommes en présence d'une affaire d'État et d'un scandale, puisque ces techniciens français, les membres de cette entreprise ont été tués très certainement du fait de représailles liées à l'arrêt du versement de ces commissions.
Präsident Sarkozy solle aufhören zu lügen, es gehe um einen Skandal, um eine Staatsaffäre. Natürlich genießt Nicolas Sarkozy als Staatspräsident Immunität und natürlich dementieren die Beteiligten auf der Seite Balladur alles energisch. Aber das Wort des ehemaligen Verteidigungsministers wiegt schwer. Und die Affäre wird Sarkozy politisch schaden.
Nahost. Der Weg zu einem Friedensabkommen ist gleich mehrfach blockiert. Einer der größten Brocken ist das Thema Rückkehrrecht der Palästinenser. Nie würde man die Grenze für Hunderttausende von Flüchtlingen öffnen, sagt die israelische Regierung kürzlich. Für die Palästinenser hingegen ist das Rückkehrrecht der Inbegriff eines gerechten Friedens. In unserer Vorstellung geht es dabei meist um die Rückkehr vertriebener Palästinenser in ihre ehemaligen Städte, Dörfer und Häuser, die heute von Israelis bewohnt werden. Doch müssten auch viele Palästinenser ihre Häuser räumen, weil sie eigentlich Vertriebenen gehören. Nahost-Korrespondentin Irin Meyer hat eine palästinensische Familie in Haifa besucht, die in annektiertem Eigentum wohnt.
Eng ist es auf dem kleinen Balkon. Vier Stühle sind einer zu viel. Und dann noch der Tisch, der sich fast beugt unter all den Köstlichkeiten der arabischen Küche. Aber Ali Rafah sagt, hier muss man unsere Geschichte erzählen, mit dem Blick aufs Meer, den Hafen von Haifa, die alten Häuser. Das Stichwort für seine Frau Sarah, die sich neben ihrem temperamentvollen Mann leise, aber hartnäckig behauptet. Sie zieht mich am Ärmel und deutet zu den Nachbarhäusern hinüber.
Yani, everyone, every family here, when they throw. In Australia and other in Austria.
Die Familien sind weg. Die einen leben in Australien, die anderen sind im österreichischen Exil. Meine Nachbarin hat ihren Bruder 35 Jahre lang nicht gesehen, erzählt Sarah. Ein kleines Quartier als Spiegel palästinensischer Schicksale in Haifa.
All the time I feel pains because of this subject and the other buildings.
Es tut mir jedes Mal weh, wenn ich diese Häuser betrachte. Ich denke immer an ihre ursprünglichen Besitzer, sagt Sarah. Siehst du das Haus hier? Es ist vor 1948, vor der Vertreibung, gebaut worden und auch jenes fünfstöckige Gebäude dort. Als die Hafenstadt am 22. April 1948 von den jüdischen Einheiten erobert wurde, waren viele palästinensische Einwohner bereits geflohen oder vertrieben worden. Die anderen folgten ihnen, im Glauben, bald wieder zurückzukehren. Laut mehreren historischen Quellen blieben gerade 3000 Palästinenser in Haifa, im neuen Staat Israel, konnten bleiben oder weigerten sich zu gehen. Heute gehören sie zu den Palästinensern mit israelischer Staatsbürgerschaft, die ein Fünftel der gesamten Bevölkerung Israels ausmachen. Die Familie von Ali Rafa gehört zu ihnen. Sie stammt aus einem Dorf nahe Haifa. Als junger Rechtsanwalt, eben verheiratet, kaufte Ali damals diese Wohnung an der Abbasstraße am Hügel über dem Meer. 1969 habe er die Wohnung von einem jüdischen Anwalt gekauft, sagt Ali. Israel hatte 1950 ein Gesetz erlassen über den Besitz Abwesender, wie es hieß. Dieses legalisierte die Enteignung und Konfiszierung von palästinensischem Grundbesitz. Ali und seine Frau Sarah wussten, dass dieses Haus, in das sie einzogen, ein arabisches war. Die ursprünglichen Besitzer waren palästinensische Flüchtlinge. Ihre Identität aber kannten sie nicht, bis eines Tages ein Besucher ihnen den Namen nannte.
A visitor came to our house and he said for
die Familie heiße Abu Reida und lebe heute in London, habe der Gast gesagt.
I said to all of my kids, this house for this.
Seit jenem Tag habe ich meinen Kindern immer wieder eingeschärft, dieses Haus gehört den Abu Reidas und sie werden eines Tages zurückkehren, erzählt Sarah Rafa. Abu Reida, ein Name, den Tochter Nidal nie vergaß und dem sie durch einen Zufall vor einigen Monaten wieder begegnete. Die Journalistin begann zu recherchieren und fand Fuad Abu Reida schließlich in London. Der 74-jährige Palästinenser, der als 12-Jähriger 1948 mit seiner Familie aus der Abbasstraße und dem Haus in Haifa fliehen musste. Bis ins Detail habe sich an die Wohnung erinnert, sagt Nidal, als sie ihn in London überraschend besuchte.
And here he was very emotional. He remembered all the small details, the balcony, which you go out to the balcony and it's overseeing the sea.
Fuad Abu Reida habe geglaubt, eine jüdisch-israelische Familie lebe heute in der Wohnung. Als er erfuhr, dass es Palästinenser seien, habe gesagt, vielleicht besuche ich euch, vielleicht kehre ich noch einmal zurück in die Heimat, schildert Nidal. Und er kam und wählte das Datum sehr bewusst. Den Jahrestag der Staatsgründung Israels und gleichzeitig den Jahrestag der palästinensischen Nakba, der Katastrophe der Vertreibung.
And he came. He came on 15 of May 2010. That was the return of Fuad Abu Reida to his house after 62 years.
Am 15. Mai 2010 kam Fuad Abu Reida zurück in sein Haus nach 62 Jahren, sagt Nidal. Sie habe drei Freunde von früher gefunden, die sich an ihn erinnerten. Ein unglaublich emotionaler Moment sei es gewesen. Die Leute im ganzen Quartier seien gekommen. Ein fröhlich, trauriges, nachdenkliches Fest. Für Sarah ein Moment, den sie nie vergessen werde.
If you see Fuad himself, the moment, the first moment when he saw the building.
Das Gesicht des Mannes, als er sein Haus wieder sah, seine Straße, sagt Sarah. Ali gab Fuad Abu Reida den Schlüssel der Wohnung und das Versprechen, sofort auszuziehen, wenn er oder seine Kinder endgültig zurückkehren möchten.
Tomorrow morning I'll go take my things and go to another place.
Er würde morgen schon seine Sachen packen, beteuert Ali. Er habe sich seit langem darauf vorbereitet und sich eine Wohnung im Dorf seiner Eltern beschafft. Fuad Abu Reida hat sich nicht oder noch nicht für seine Rückkehr entschieden, aber er hat den Schlüssel mitgenommen, den Schlüssel des Hauses an der Abbasstraße, wo er als kleiner Junge Fußball gespielt hat. Er, der später ein Star der ägyptischen Mannschaft wurde. Ist dies alles mehr als eine schöne Geste ohne direkte Konsequenzen? Ali Rafas Antwort:
I put myself in the situation of Abu Reida and I want.
Er habe sich an die Stelle Abu Reidas gesetzt, sich vorgestellt, was das heißt, vertrieben zu werden. Und er wolle auf dieses historische Unrecht aufmerksam machen mit diesem Schritt. Wenn den Palästinensern das Recht auf Rückkehr vorenthalten wäre, würde es nie Frieden geben zwischen Israelis und Palästinensern, sagt der Rechtsanwalt. Aber auch er weiß, dass es unterdessen über 4,5 Millionen palästinensische Flüchtlinge und Vertriebene gibt. Und dass ihre Rückkehr ins heutige Israel schwer vorstellbar ist.
Only this family can't make the solution of all the Palestinians refugees. This is a symbol.
Natürlich könne seine Familie nicht den palästinensisch-israelischen Konflikt lösen, sagt Ali, und nicht das Problem der Rückkehr. Natürlich sei es ein Symbol, was sie getan hätten, aber auch ein erster Schritt, ein Anfang. Der Staat Israel und seine Bürger seien hier in der Verantwortung. Sie könnten nicht einfach die UNO-Resolution 194 ignorieren, die das Rückkehrrecht beinhaltet. Tochter Nidal, politisch erzogen, als Kind schon unterwegs mit dem Vater, wenn er als Anwalt Palästinenser verteidigte. Nidal überschätzt den Schritt ihrer Eltern nicht, aber auch sie sieht in ihm eine wichtige Symbolik.
The story is a bigger story and it's not only up to us, Rafe versus Abu Ghaida, to solve it. It's much bigger. But this is where I believe that really Palestinian refugees should come back. People still keep their keys. People still remember and have memories in the houses. It's not like we can just wipe their memories and keep going as if nothing is happening and there is no history.
Das alles geht weit über unsere Familien hinaus, sagt die Journalistin. All die Flüchtlinge, die noch immer die Schlüssel ihrer früheren Häuser besäßen, all ihre Erinnerungen. Es gehe nicht an, dass diese Erinnerungen einfach ausgelöscht würden und man weitergehe, als ob nichts geschehen wäre, als ob es gar keine Geschichte gäbe.
Eine palästinensische Schlüsselgeschichte aufgezeichnet von unserer Nahost-Korrespondentin Irin Meyer. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das war das Echo der Zeit vom Mittwochabend. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Thomas Akola. Am Mikrofon war Hans Ineichen.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.